Audio Now.
Das Selbstausprobieren ist eigentlich das Wichtigste. Also wenn mein Kind sagt, ich will jetzt Fortnite spielen, dann sollte ich mir das vielleicht auch mal selber angucken, um zu sagen, will ich das oder möchte ich das nicht?
Willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig und Achtung, neuer Text, heute brauche ich eure Stimme. Ich habe mich nämlich beworben beim Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Beste Interviewerin und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mir bis Ende Februar 2020 eure Stimme geben und für mich voten würdet. Unter deutscher-podcastpreis.de/podcasts/Elterngespräch mit AE. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Vielen Dank dafür. Jetzt aber zu einer neuen Folge, heute mit Leonie Lutz. Sie ist Mutter zweier Töchter im Alter von 6 und 16 Jahren und seit vielen Jahren in unterschiedlichen Bereichen der Medienbranche tätig. Seit einigen Jahren hat die gelernte Redakteurin und Journalistin den tollen, sehr vielseitigen Blog minimenschlein.de. Schaut ihn euch an, die Themen dort sind sehr, sehr breit gefächert und toll recherchiert. Aber heute habe ich sie eingeladen, weil sie darüber hinaus 2018 ihr Projekt Kinder digital begleiten ins Leben gerufen hat, das ich sehr empfehlen kann. Dabei handelt es sich unter anderem um umfangreiche Online-Kurse, die vor allem ein Ziel haben. Eltern so kompetent in digitalen Themen wie Smartphone, Apps und Gaming zu machen, dass sie echte Ansprechpartner für ihre Kinder sind. Und ich bin sehr dankbar, dass sie uns heute ein bisschen an ihrem Wissen teilhaben lässt. Wir sprechen heute vor allem über Smartphone und Co. Ich spreche auch Apps für Grundschulkinder und Teens und ich verspreche euch, auch wenn ihr keine Kinder in dem Alter habt, dann lernt ihr sicher noch etwas für eure eigene Nutzung von Apps und so weiter. Und keine Angst, wir werden auch noch eine zweite Folge machen für Kleinkinder und Vorschulkinder. So, willkommen, Leonie.
Hallo Julia.
Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst, uns ein bisschen an deinem Wissen teilhaben zu lassen.
Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Du hast ja lange recherchiert. Wie kam es zu diesem Kurs?
Ja, also wie du ja eben schon auch gesagt hast, bin ich seit mehr als 15 Jahren eben ausschließlich im Internet tätig und ich habe gerade eben durch meine jetzt 16-jährige Tochter viel mitbekommen, dass es eine große Unsicherheit gibt bei Eltern, die mich dann immer gefragt haben, sag mal, du kennst dich doch aus, wie ist denn Instagram, wie kann ich den Snapchat richtig einstellen und. Und dann habe ich mir irgendwann so gedacht, Mensch, es kann doch nicht so schwer sein, dass man sich da als Eltern bildet und bin also selbst dann auf die Suche gegangen, um zu gucken, ist es denn schwer oder ist es einfach und habe festgestellt, wenn ich eine punktuelle Frage habe, also wenn ich jetzt wissen möchte, ist das Spiel gut oder schlecht oder WhatsApp ja oder nein, dann finde ich sehr viele sehr gute kostenlose Angebote im Netz, zum Beispiel bei clicksafe.de. Wenn ich aber als Eltern einen gebündelten Überblick über das digitale Leben von Kindern haben möchte, als Grundschulkinder oder auch als Teenager, dann ist es wahnsinnig schwierig, da irgendwie so einen kompletten Überblick zu bekommen. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann mache ich das eben selbst.
Genau, und ein bisschen davon dürfen wir jetzt dankenswerterweise sozusagen abhaben. Als allererstes bin ich gestolpert über die Zielgruppe Grundschulkinder und Teens.
Ja.
Ist das, man denkt so, hä, Moment, diese kleinen Bischis, die haben doch noch gar nicht und so weiter, aber deine Erfahrung ist eine andere?
Ja, ich habe das am Anfang auch gedacht. Also ich dachte, ich muss das komplett trennen, Grundschulkinder und Teenager, und habe dann mit ganz vielen Familien gesprochen, wo teilweise Kinder schon in Klasse 2 und 3 ein eigenes Smartphone hatten. Und es ist ja so, dass das eben ein Prozess ist. Also es gibt Kinder, die haben erst mit Klasse 5 oder 6 ein eigenes Handy und es gibt eben Kinder, die in Klasse 2 oder 3 ein Handy haben. Und weil man es eben als Prozess verstehen muss, also das verändert sich ja, das Digitalverhalten. Erst wollen sie WhatsApp, dann haben sie einen Klassenchat, irgendwann kommt Instagram dazu oder Snapchat, dann kommen die Spiele oder auch schon vorher die Spiele, je nachdem. Und weil es eben ein Prozess ist, habe ich diese beiden Zielgruppen zusammengenommen, um eben möglichst lange auch, dass die Eltern möglichst lange etwas von meinem Online-Kurs haben.
Ja, wir haben ja vorab auch schon mal ein bisschen gesprochen und da habe ich mich sehr ertappt. Du hast nämlich gesagt, bei ganz vielen Eltern, also habe ich mich ertappt gefühlt, bei ganz vielen Eltern ist es so, sie haben irgendwie einen Abwehrmechanismus dagegen. Gleichzeitig wissen sie, sie können sich dem nicht ganz verschließen. Da gehöre ich voll rein in diese Zielgruppe. Und weil sie irgendwie dieses komische, letztendlich auch unwissende Abwehrgefühl haben, verbieten sie entweder alles oder vertrauen auf so eine komische Weise, ja, so nach dem Motto, ach, das wird es schon irgendwie machen, beschäftigen sich aber nicht damit und in der Folge sind die Kinder entweder so, dass sie nicht erzählen,
wenn was Schlimmes passiert, weil die ihnen sonst das Smartphone wegnehmen, oder eben Inhalte sehen, die sozusagen nichts für sie sind, oder?
Absolut. Also ich glaube, die einzigste Möglichkeit, dass Eltern diese Abwehrhaltung verlieren und auch diese Ängste verlieren, ist, wenn sie selber sich damit beschäftigen, wenn sie selber die Apps nutzen, die ihre Kinder nutzen, wenn sie es mit den Kindern gemeinsam einrichten, wenn man aber auch mal mit den Kindern spielt und wenn man vor allen Dingen auch diese Unterscheidung zwischen analog und digital als Eltern verliert, weil Kinder unterscheiden da nicht mehr. Ja, also dass man beim Abendessen dann auch nicht sagt, wie war es in der Schule, wie war das Essen, hast du deine Hausaufgaben gemacht, sondern dass man dann eben auch mal fragt, was hast du online heute erlebt, was ist in dem und dem Spiel passiert, hast du die und die Quest geschafft, also dass man sozusagen sich auch digital als Ansprechpartner für die Kinder positioniert, und das geht eben nur, wenn man weiß, wovon man spricht und wenn man selber die Apps kennt, wenn man sich damit auseinandersetzt und wenn das Kind versteht, ah okay, meine Mom oder mein Dad, die haben Ahnung.
Ja, also wir werden nachher auch noch darüber sprechen, was du bei deinen Recherchen erlebt hast, also was auch so ein bisschen die Gefahren sind. Insofern muss ich so ein bisschen jetzt für meine persönliche Erfahrung als Mutter sagen, wenn ich einiges von dem lese, was du recherchiert hast, dann wird meine Angst nicht unbedingt weniger, ne? Sondern man muss sich einfach darüber klar sein, das ist ein Tor zur Welt, und man muss das sehr gut managen mit den Kindern. Ich glaube, das ist ja das, was du letztendlich auch willst, ne? Dass man sich einfach wirklich gut auskennt, die Einstellungen richtig macht und so weiter.
Richtig, richtig. Also was ich mit meinen Recherchen natürlich nicht möchte, ist, dass ich Panik verbreite. Aber es ist einfach so, ich sag mal so, Eltern machen sich schon zu Recht Sorgen, ja, weil es gibt einfach Idioten im Netz, und wir vertrauen unseren Kindern, aber wir dürfen eben den anderen Milliarden Usern nicht vertrauen. Und ich glaube, das Einzige, wie man das sozusagen beheben kann, ist einmal, dass ich die Apps meines Kindes gemeinsam mit dem Kind einrichte, dass ich verstehe, wo muss ich die Häkchen setzen, damit mein Kind einfach besser geschützt ist, dass ich mit meinem Kind bespreche, wie sind die Nutzernamen in irgendwelchen Spielen, also dass man eben nicht anhand des Nutzernamens auch erkennen kann, bin ich männlich, weiblich, woher komme ich, wie alt bin ich als Kind. Ja, da machen eben viele Kinder auch den Fehler, dass sie sich, weiß ich nicht, Tobias 12 München nennen, ja, also jetzt mal ganz platt gesagt, oder eben ähnlich. Also, dass ich einfach solche Dinge weiß, damit mein Kind besser geschützt ist und damit mein Kind eben dann auch, weil ich eben mit meinem Kind das alles gemeinsam mache, irgendwann auf mich zukommt und sagt, Mama, jetzt habe ich aber gerade eine komische Nachricht bekommen, kannst du dir das mal angucken? Und darum geht es hier. Und deswegen erzähle ich auch, was ich erlebt habe, auch von den nicht schönen Seiten des Internets, weil das sozusagen ein Türöffner ist und Eltern dann denken, ah, okay, das habe ich befürchtet, aber ich wusste es so nicht. Und manchmal öffnet es Türen, wenn man eben halt auch sagt, wie es ist.
Also deswegen habe ich gesagt, fühle ich mich voll ertappt, weil ich befürchte meine Kinder, ich bin so streng und so anti. Ich weiß nicht genau, ob die wirklich kommen würden und sagen würden, Mami, ich habe da irgendwie eine komische bekommen. Ja. Und das ist natürlich absolut verkehrt. Also dann hast du einfach was verkehrt gemacht. Wir wollen das jetzt ändern, deswegen werden wir konkret. Also, wenn wir jetzt sagen, wir überlegen, wann soll das Kind eigentlich ein Smartphone haben? Oder sagen wir ein Telefon haben? Oder durchaus Smartphone? Ich meine, das ist das Realistische. Wer gibt noch seinen alten Nokia-Knochen weiter? Wann ist der richtige Zeitpunkt für Smartphone nach deiner Definition?
Also nach meiner Definition finde ich, brauchen Grundschulkinder kein eigenes Smartphone. Allerdings muss ich auch sagen, das ist wahnsinnig individuell und es kommt immer auf die Familiensituation an. Wenn ich jetzt ein Schlüsselkind habe oder wenn ich ein Kind habe, das einen langen Schulweg hat mit Umsteigen, Bus, Bahn und so weiter, gibt's halt eben auch viele Kinder, die sich dann sicherer fühlen mit einem Smartphone. Letztlich ist die Frage, die wir uns stellen müssen, nicht wann, sondern wie. Und da kommen eben wir Eltern ins Spiel, dass es eben nicht so läuft, so ja, okay, jetzt haben alle ein Smartphone, dann kriegst du eben auch eins, sondern dass man eben sagt, okay, du bekommst jetzt ein Smartphone und jetzt gehen wir das nach und nach an. Wir richten das gemeinsam ein und das jetzt also beginnt ein Prozess. Das heißt, mit dem Einrichten ist es eben für Eltern nicht getan, sondern das jetzt geht's erst richtig los. Jetzt kommen nach und nach die Apps, dann kommen die Spiele und so weiter. Das heißt, ich als Mutter oder Vater sollte dann eben dabei sein und
dranbleiben, ne?
Dranbleiben, ja, richtig. Also deswegen, ich kann jetzt nicht sagen 10, 11 oder 12 oder 13 Jahre. Es ist total individuell. Aber persönlich würde ich jetzt sagen, ein Grundschulkind braucht kein Smartphone.
Wir haben darüber gesprochen vorher und da hast du ganz richtig gesagt, man muss sich mal als allererstes klar machen, Kinder sind neugierig, die sind nicht irgendwie böse und auf der Suche nach bösen Inhalten, sondern die sind einfach neugierig und dieses Handy ist halt ein Tor zur Welt. Dementsprechend muss man sich einfach, glaube ich, sagst du ganz richtig klar machen, wenn man denen ein Handy gibt, die werden das ganz sicher anders nutzen, als wir denken.
Natürlich.
Ja, die sind Kinder ein anderer...
Ja. Kinder sind neugierig und man darf nicht vergessen, ein Smartphone ist und bleibt Zugang zur Erwachsenenwelt. Das heißt, alles, was ich als Mutter, Vater sehen kann, Fake News, gewaltverherrlichende Inhalte, rassistische Sachen, aber eben halt auch Pornografie, all das kann mein Kind dann auch sehen, wenn es ein eigenes Gerät hat. Und ein Grundschulkind interessiert sich vielleicht für den eigenen Körper. Ja, die Pubertät steht bevor, man googelt dann vielleicht mal das Wort nackt oder so, ja, und dann sehen die Kinder eben keine nackten Menschen, sondern sie sehen eben Pornografie. Und deswegen bin ich eben auch dafür, das sage ich auch in meinen Kursen, dass Kinder sollten und schon gar nicht Grundschulkinder eben kein Google nutzen.
Damit geht's hier los auf dem Smartphone. Also wenn wir jetzt sagen, wir haben das Smartphone, wir wollen das irgendwie gemeinsam einstellen, worauf muss ich achten, wenn ich die Einstellungen jetzt anpasse für mein Kind?
Also es kommt jetzt ja immer drauf an, ob man ein Android-Gerät hat oder ein iPhone. Es gibt aber schon ganz, ganz tolle Apps, wie zum Beispiel Bildschirmzeit oder auch die Freunde-App, die es bei iPhone oder bei Apple-Geräten gibt. Sowas empfehle ich unbedingt. Und da geht es mir nicht darum, dass man sozusagen das Kind orten kann. Das können diese Apps auch immer. Mir geht es eher darum, dass Eltern sehen, was möchte sich mein Kind runterladen. Ja, und das ist eben halt auch wieder ein Türöffner, dass ich sehe, ah, okay, du willst dir jetzt WhatsApp runterladen oder Instagram oder Quizduell, und dann kann ich als Mutter oder Vater sagen, ja oder nein, und ich kann sagen, jetzt lass es uns zusammen einstellen. Und ich bekomme eben auch ein Gefühl dafür, wo sind eigentlich die digitalen Interessen meines Kindes, ja? Also ist es eher interessiert an sozialen Netzwerken oder an Spielen? Und dann habe ich als Mutter noch die Chance zu sagen, okay, ich gucke mich jetzt bei Spieleratgeber NRW um, gibt es eine pädagogische Einschätzung zu dem Spiel? Weil, das muss ich auch sagen, die Altersempfehlungen in den App-Stores, die sind niemals als Empfehlung zu verstehen.
Das muss man wissen.
Das ist keine pädagogische Empfehlung. Deswegen, also das wäre so das Erste, was ich machen würde, ein Gerät einrichten, das quasi eine Schutzfunktion hat, eine technische, die wird mein Kind nicht vor allem schützen, aber ich als Eltern habe eben dann noch ein bisschen besser Überblick, was passiert da eigentlich genau.
Naja, und dann ist halt die Frage, also wir werden gleich nur zur Entlastung sozusagen gleich noch über die einzelnen Apps sprechen, die wirklich extrem im Gebrauch sind, die werden wir alle noch so ein bisschen durcharbeiten, aber jetzt beim Handy selbst erstmal Ortungseinstellungen aus.
Ja, Ortungseinstellungen aus, und dazu gehören dann auch, wenn Kinder danach dann irgendwann die sozialen Netzwerke nutzen, die Standortmarkierungen, also dass sie halt nicht posten, weiß ich nicht, ein Foto aus dem Kinderzimmer und dann den Ort, ja, dann machen sie sich quasi komplett nackt sozusagen im übertragenen Sinne. Das ist ganz, ganz wichtig.
Das muss man aber sozusagen bei jeder App einzeln einstellen, ne? Ob die Ortungsdienste da an sind oder nicht.
Das musst du bei jeder App einzeln einstellen. Es gibt auch Apps, die dann nicht mehr funktionieren. Ja, also das passiert auch. Und du kannst dann zum Beispiel auch einstellen, dass der Ortungsdienst erst dann aktiv ist, wenn du die App nutzt. Also dass er nicht permanent im Hintergrund läuft.
Google Maps zum Beispiel.
Genau, dann kann man die App weiterhin nutzen. Aber das bedeutet dann halt nicht, dass du automatisch geortet werden kannst, wenn du die App nutzt. Außer halt bei Snapchat, da muss man aufpassen. Bei Snapchat gibt es auch die Funktion, dass man sehen kann, wer ist eigentlich in meiner Nähe. Das kann man alles deaktivieren mit einem Häkchen an der richtigen Stelle. Aber man muss es wissen, dass das geht, und man muss auch wissen, wo man das findet, dass man dieses Häkchen setzt.
Snapchat machen wir gleich noch. Die Suchmaschine auf den Handys, wo kann ich die einstellen? Kann ich die einstellen?
Also ich mache das so, ich würde jetzt zum Beispiel bei Grundschulkindern sagen, ist Blinde Kuh, die ist auch sehr populär, die Suchmaschine ist eine gute Suchmaschine, oder eben auch Frag Finn ist auch super. Das kann man zum Beispiel so machen, indem man die Seite aufruft mit dem normalen Browser, der am Handy vorinstalliert ist, und dann zum Home-Bildschirm hinzufügt. Das ist quasi so ein Tab, da klickt man dann oben rein, wenn man im Browser ist, und dann kann man das zum Home-Bildschirm hinzufügen und kann sozusagen wie so eine eigene, es sieht dann aus, als wäre es eine App, ne? Kann man eine eigene App anlegen, sodass die Kinder sozusagen, wenn sie etwas suchen, einfach da draufklicken, und dann öffnet sich direkt fragfinn oder blindekuh.de. Für Teenager, da kann man jetzt bei einem 13-Jährigen
Klar,
den kann man
ist
nicht mehr begeistern
Schluss.
Mit blinde ja. Kuh. Da finde ich Ecosia super, einfach aus dem Grund.
Die auch noch Bäume pflanzt nebenbei.
Ich habe, ja genau, auch das, aber ich habe zum Beispiel gerade jetzt den Porno-Check gemacht, und da habe ich bei Ecosia, wenn ich das Wort nackt gegoogelt habe, tatsächlich keine pornografischen Inhalte gefunden, und deswegen finde ich Ecosia super.
Ja, also das ist sozusagen mal die erste Botschaft. Was die Kinder finden, hängt ab von der Suchmaschine, mit der sie suchen.
Absolut.
Und da kann man schon mal ganz wichtige Voreinstellungen sozusagen vornehmen, damit sie gar nicht erst auf die Dinge stoßen bis zu einem gewissen Alter, die nicht für sie geeignet sind.
Ja.
Vielleicht nochmal ein grundsätzliches Wort zum Thema Passwörter.
Ja, Passwörter auch eine wichtige Sache. Das Wichtigste ist, aber auch für Eltern übrigens, dass man nicht ein Passwort für alle Apps und Anwendungen nutzt. Weil im Zweifel, wenn irgendwie ein Hacker oder es gibt einen Identitätsdiebstahl oder so, irgendjemand hat ein Passwort, dann hätte er ja im Zweifel für alle meine Anwendungen und Tools das Passwort. Deswegen für jede App ein eigenes Passwort anlegen, mindestens 8, höchstens 15 Zeichen und dann bestehend aus einer Mischung von Buchstaben, Zahlen, aber auch Sonderzeichen wie Unterstriche, Ausrufezeichen, sowas. Das ist wichtig.
Ein Trick bei uns ist Sätze bilden.
Ja, genau.
Die kann man sich meistens besser merken als irgendwelche komplizierten Zahlen und Buchstabenfolgen. Da ist mein Gehirn irgendwie zu müde für. Aber ich finde, so ganze Sätze gehen immer ganz gut und mit irgendwelchen Jahreszahlen dann. Möglichst nicht den Geburtstag natürlich.
Genau.
Ja, genau. Vielleicht einmal ganz grundsätzlich, das hast du auch so gut beschrieben, finde ich, in deinen Online-Kursen. Das Wort kostenlos ist etwas trügerisch. Alles, was kostenlos ist, wird bezahlt mit Daten.
Richtig. Ja,
also jede App, die wir installieren, sozusagen bedient sich unserer Daten und bedient sich der zum Beispiel der Kontakte, die wir bei uns im Telefon haben. Das, finde ich, muss man einfach auch wissen, wenn man denkt, ach super, das ist umsonst. Mhm. Jein.
Mhm. Ja, richtig. Außer bei den öffentlich-rechtlichen Sachen, das muss ich sagen, also gerade die öffentlich-rechtlichen Kinder-Apps oder auch Jugendprogramme, die wollen natürlich unsere Daten nicht. Ne? Mhm. Da ist das eine Besonderheit, weil die natürlich sich anders finanzieren.
Genau, und das ist auch gut zu sein, an dieser Stelle gesagt. Wie machst du es? Kontrollierst du, was deine Kinder auf dem Handy machen? Wie hältst du es damit?
Also meine kleine Tochter, die ist ja jetzt erst 6, die hat ja natürlich noch
hat
kein
bitte
Handy.
Noch keins. Ja, genau.
Da muss ich nichts kontrollieren. Die guckt ein, zweimal die Woche irgendwie Peppa Wutz oder sowas bei Netflix und das war's dann auch.
Ja.
Da ist es noch nicht so relevant. Meine große Tochter kontrolliere ich nicht, weil ich denke, sie hat auch eine Privatsphäre und wir haben auch keinen Ortungsdienst auf ihrem Gerät. Wir haben auch nicht mehr die Freunde-App von Apple. Also wir haben das komplett mittlerweile abgestellt mit ihrem 16. Geburtstag. Das war ihr großer Wunsch. Und da habe ich dann natürlich, da fand ich dann auch so mit 16, da muss man dann auch mal als Mutter loslassen. Und es hat bislang alles bei uns gut geklappt. Wir haben aber schon Regeln im Sinne von, dass das iPhone zum Beispiel nicht die ganze Nacht am Nachttisch liegt, dass es nicht als Wecker genutzt wird. Einfach
guter Punkt.
Eben auch diese Ruhephasen. Ne? Also ganz, ganz wichtig ist immer, dass Kinder wirklich noch einen richtigen Wecker haben, egal wie alt sie sind. Und damit sie eben, ja, aber ich brauche das Handy, weil das ist ja mein Wecker. Nee, das braucht man nicht. Ja. Das Handy kann auch in den Flur am Abend und das finde ich auch gut, weil gerade bei WhatsApp und Klassenchat ist es eben so, da kommen hunderte von Nachrichten den ganzen Tag und es gibt viele Teenager, die sind auch nachts sehr lange wach oder eben früh am Morgen und die schreiben dann in die Gruppen und dann bing, 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 dann ist das eigene Kind auch wach. Deswegen, das finde ich, ist in Ordnung und das kann man auch mit Teenagern umsetzen, dass das Gerät irgendwann dann in den Flur kommt zum Beispiel.
Genau, es gibt ja auch also bis dahin dann auch Apps, die sozusagen so eine gewisse Zeiteinstellung ermöglichen, also wie lange die Kinder auf bestimmten Apps dann unterwegs sein dürfen, wie lange sie spielen dürfen, wie lange sie YouTube dürfen und so weiter und so fort. Mhm. Das würdet ihr auch in unseren Shownotes dann finden. Jetzt lass uns mal dann in der Tat, du hast es ja schon ein paar Mal jetzt auch erwähnt, zu den Apps gehen.
Ja.
Ich würde jetzt auch da vielleicht mal so ein bisschen die Grundschüler teils überspringen, weil da gibt's natürlich lustige Spiele-Apps, tun wir auch ein paar in die Shownotes. Du hast auch ganz viele tolle Tipps da bei dir auf deinem Online-Kurs. Aber bei den ganz klassischen, die auch ja letztendlich Erwachsene nutzen, aber eben auch schon sehr junge Teenager-Kinder. Zum Beispiel TikTok.
Ja.
Was sind deine Erfahrungen damit? Und was sind deine Empfehlungen?
Also ich habe mir TikTok schon vor Jahren runtergeladen. Da kam es gerade als Musical.ly raus. TikTok hieß früher Musical.ly, bevor es verkauft wurde. Und habe das gemeinsam mit meiner Tochter gemacht. Wir haben damals, ich meine, es war 2014, vielleicht war es auch 2015, es ist also schon ein bisschen länger her. Und wir haben damals Videos gemeinsam gemacht und fanden es total super. Und es war ganz neuartig und kurze, snackable Videos, witzig und so.
Kannst du kurz erklären, für die, die es nicht kennen, was man da eigentlich macht?
Ja, also bei TikTok kann man 15-sekündige, sehr kurze, lustige Videos aufnehmen. Das machen Kinder meistens mit sich selbst, also dass sie halt irgendwie performen. Es sind Lip-Dub-Videos, das heißt, ich habe einen im Prinzip wie Karaoke, nur dass man meine Stimme nicht hört. Ja, ich wähle einen Song aus und zudem bewege ich dann den Mund und um eben halt eine lustige Performance zu machen, überlege ich mir noch, was ich dann auf dem Bild mache. Sprich, also die App nimmt 15 Sekunden mich auf, so wie ich das möchte. Ich mache ein Video von mir selbst und dazu wähle ich eine Musik. Das haben wir anfangs auch gemacht. Das fanden wir super. Mittlerweile hat meine Tochter TikTok nicht mehr auf dem Gerät. Jetzt auch schon seit 2 Jahren nicht mehr. Bei TikTok ist natürlich so, das ist ein Riesentrend. Das ist richtig schwierig. Eltern werden da nicht mehr drum rumkommen, glaube ich. Trotzdem muss man da total aufpassen. Also auf gar keinen Fall einen öffentlichen Account haben als Kind. Vielleicht sogar lässt sich das Kind auch darauf ein, dass man sagt, okay, du darfst die App nutzen, du darfst lustige Videos machen, aber du postest sie nicht, weil das geht. Also ich kann die App nutzen mit einem privaten Account. Ich kann lustige Videos machen und dann kann ich die runterladen. Also ich muss nicht zwingend diese Videos veröffentlichen. Das ist etwas, was viele Eltern vielleicht nicht wissen. Ganz wichtig also, wenn man die App nutzt, privater Account, ein Username, der nicht darauf schließen lässt, wo wohne ich. Und dann ganz wichtig, in der App selbst auch nochmal die Ortungsdienste ausschalten, damit niemand sehen kann, auch nicht die Leute, mit denen ich dann im Zweifel befreundet bin, ja, in der App, wo ich wohne und wo ich die Videos aufnehme.
Ja, das fand ich nochmal 2 ganz wichtige Hinweise, die man gar nicht sozusagen überbewerten kann. Das eine ist eine private Einstellung, ne, weil sonst wirst du sozusagen auch angegroomt, was das ist. Darüber sprechen wir gleich von Fremden. Ja. Ein unkenntliches Profilbild. Ich glaube, erwähnenswert ist bei TikTok auch noch, ist es eine kleine Kostenfalle. Da sind schöne App-Inkäufe drin. Also da muss man ein bisschen aufpassen, ne, dass man die deaktiviert.
Auf jeden Fall. Da würde ich Eltern auch empfehlen, dass sie das direkt beim Mobilfunkanbieter machen. Dann gilt es nämlich für alle Apps. Also man kann, das nennt sich Drittanbietersperre, da kann man beim Mobilfunkanbieter anrufen. Manche akzeptieren das telefonisch, manche wollen eine E-Mail, manche wollen einen postalischen Brief haben, aber das kann man einstellen, dass man den Mobilfunkanbieter sagt, bitte, für die und die Nummer möchten wir eine Drittanbietersperre. Dann können Kinder nämlich gar keine In-App-Käufe mehr machen. Das ist im Prinzip das Sicherste, was man machen kann. Und dann ist es für alle Apps gesperrt. Bei TikTok ist es so, dass es dort Influencer gibt, also
Stars.
Stars, ja, Blogger-Stars, die finanzieren sich tatsächlich über TikTok. Die sagen dann so, ja, du kannst also denen sozusagen spenden. Ne? Du kannst denen dann 100 Coins schicken, 50 Coins und je nachdem haben die dann halt einen Wert von, weiß ich nicht, 50 bis knapp 200 Euro. Und da kann so ein Kind mal relativ schnell sehr viel Geld ausgeben. Ja, also das muss man natürlich dem Kind erklären und sagen, pass auf, mach das bitte nicht, weil dieses virtuelle Geld, diese 100 Coins, das ist, also das wird umgerechnet, ja, du verschickst in echt Geld. Das ist auch vielen nicht bewusst, weil dieses virtuelle Geld, hier ein Coin, da ein Coin, das ist für viele so, es fühlt sich so spielerisch an, aber es ist nicht spielerisch, am Ende wird es abgebucht.
Es ist echtes Geld.
Es ist echtes Geld und das, da würde ich einfach die Drittanbietersperre einrichten lassen und dann hat man das Thema schon mal aus dem Schuh.
Genau, und abgebucht für die, die jetzt irgendwie denken, hey, wie geht denn das? Natürlich über die eigene, wenn es zum Beispiel die Apple-ID ist und die damit hinterlegte Kreditkarte. Auf Elternkosten, kann ich aus Erfahrung sagen.
Genau.
Genau. Ganz wichtig finde ich noch, wir haben jetzt gesagt, wir müssen in den Apps ganz viel einstellen. Wir kommen auch noch gleich zu anderen Apps. Bei den Updates muss man gleich nochmal ran.
Richtig, es kann natürlich sein, dass es zum Beispiel bei TikTok ist es mir schon mehrfach passiert, dass ich ein Update gemacht habe und gefühlt waren die Häkchen plötzlich nicht mehr wirklich aktiviert. Ja, also da würde ich nach jedem Update, das man macht, würde ich nochmal gucken, ist alles noch sicher. Man kann ja auch als Eltern sagen, so einmal im Monat, okay, gib doch mal dein Gerät, lass mal gucken. Ich will nicht deine Nachrichten lesen, darum geht's nicht, sondern lass uns einfach mal gucken, ob die Häkchen überall noch richtig gesetzt sind, ob du da safe bist und das kann man ja ganz entspannt machen und sollte man auch regelmäßig tun.
Genau, also ich glaube, bei dem Gespräch ist spätestens jetzt klar, es ist eben genau, wie du gleich am Anfang gesagt hast, nicht getan mit, wir machen einmal die Einstellung und dann gebe ich es dir und dann machst du einfach so vor dich hin, sondern man muss einfach immer wieder schauen, wenn man es ernst meint mit den eigenen Ängsten und Sorgen und dem guten Willen.
Genau, es ist eben ein Prozess, ja.
Ja, ich habe gerade schon das Wort Grooming benutzt. Ich glaube, jetzt im Falle von TikTok macht es Sinn, jetzt einmal zu erklären, was ist das und ist das was man ernst nehmen muss? Woher kommt es? Was ist
es? Cybergrooming muss man sehr, sehr ernst nehmen. Cybergrooming ist das, was ich auch in meinen Recherchen erlebt habe. Und zwar ist das, wenn Erwachsene sich sexuell online an Kindern ranmachen mit dem Ziel, sie sexuell zu belästigen oder sexuell zu missbrauchen. Und das ist ein leider weit verbreitetes Phänomen in sozialen Netzwerken und es ist nicht so, dass es wirklich nur bei TikTok oder anderen sozialen Netzwerken ist, sondern auch und vor allem findet Cybergrooming in Online-Spielen statt. Und In Online-Spielen ist es vielleicht sogar noch ein bisschen gefährlicher, weil das gemeinsame Spiel ja etwas Vertrautes hat. Ja, also ein Spieler spielt mit einem anderen fremden Menschen gegeneinander im Netz und man kann dann chatten und man kann sich verabreden, so hey, wir haben ja heute zusammen gespielt, wollen wir nicht Nummern tauschen, dann können wir uns jetzt immer verabreden und zusammenspielen. Ja, das ist etwas, das muss man altersgerecht mit Kindern besprechen, was kann da passieren und das ist eben, ja, dass man eben vorsichtig ist, mit wem hat das Kind im Netz Kontakt, gerade bei Spielen oder auch, was ist eigentlich, wenn ich eine komische Nachricht bekomme, was will derjenige? Cybergrooming läuft immer ähnlich ab, also es ist egal, auf welcher Plattform es ist passiert da, wo Kinder sind und es passiert da, wo man in Austausch gehen kann, also wo es Chatfunktionen gibt. Und es geht immer darum, am Anfang in Kontakt zu treten, vielleicht Fotos zu schicken. Manche fallen mit der Tür ins Haus und schicken direkt ein Nacktfoto, sage ich jetzt mal. Ja, manche sagen aber erst so, hey, wie alt bist du? Wie geht's dir? Was machst du gerade? Hast du Lust, bei Instagram zu schreiben? Hast du Snapchat? Also es kommt immer so drauf an. Es gibt die Apps, wo man direkt Bilder tauschen kann. Da wird das dann auch sofort genutzt. Und es gibt eben Apps, da kann man das nicht. Zum Beispiel bei Quizduell kann man keine Fotos tauschen. Oder auch bei Movistar Planet. Und da geht es dann darum, den Erstkontakt über die Spiele-App herzustellen und dann geht das weiter mit dem Versuch eben, die WhatsApp-Daten, die Nummer des Kindes zu bekommen oder den Instagram-Account, dass man da weiterschreiben kann und sich austauschen kann.
Genau, und da ist eben auch nochmal wichtig, was wir vorhin gesagt haben, man muss einfach wissen, Kinder sind neugierig, ja, und wenn ein Kind, weiß ich nicht, 13, 14 Jahre alt ist und eben anfängt, die eigene Sexualität zu entdecken, dann kann es sein, dass sie sich auf Dinge einlassen, die wir gar nicht für möglich halten, ne? Weil sie einfach selber auf der Suche sind und natürlich nicht das Gegenüber ein Foto von sich postet nach dem Motto, ich bin 55 Jahre alt und ne, Pädophiler, sondern die legen ja auch falsche Accounts an. Das sind Männer und Frauen, die teilweise, gibt auch Frauen übrigens, die das machen, die eben auch unter falschen Vorzeichen sich anmelden und so tun, als wären sie 14 oder 13 und auf Augenhöhe mit den Kindern versuchen, in Kontakt zu kommen, ne?
Ja, absolut. Also das passiert ständig. Ich habe das auch erlebt in einer App, die heißt Kick. Das ist jetzt, die ist noch nicht verbreitet bei Grundschulkindern, aber so bei, im Teenageralter haben die eben manche. Und da hat mich auch einer angeschrieben und ist mit mir rege im Kontakt und schreibt mir so, schick doch mal ein Foto. Und dann sage ich, das darf ich nicht, meine Eltern wollen das nicht. Ach komm, mach doch, ich sag's auch keinem, nur eins und so. Und dann habe ich gesagt, dann schick doch du mir mal eins. Und das hat er auch getan. Und dann habe ich dieses Foto bei tineye.com wieder hochgeladen und habe dann erkannt, dass er hat ein ganz, ganz altes Foto geklaut. Das ist aus 2014. Das hat eine Frau aus Russland gepostet bei Instagram. Das ist ihr Sohn mit einem öffentlichen Account. Also dieser Cybergroomer hat sozusagen sich als anderes Kind ausgegeben und ein altes Foto genutzt, um mit mir in Kontakt zu treten.
Okay, gut, da kriege ich gleich einen Grusel. Also was man, glaube ich, grundsätzlich wissen muss, das hast du ja auch sehr gut beschrieben in dem Online-Kurs, ist auch solche Dinge wie TikTok und Snapchat, die so tun, als wäre das alles nach ein paar Minuten weg. Man kann natürlich von allem, auch von irgendwelchen WhatsApp-Verläufen, immer Screenshots machen. Also dieses Gefühl, das ist nur ganz kurz und das ist privat, ist trügerisch. Das sollte man einfach auch wissen, ne? Also jeder kann alles, was man gepostet hat, per Screenshot sichern. Und auch Das ist eine Gefahr, auf die man die Kinder hinweisen sollte, ne?
Auf jeden Fall. Also deshalb ist ja mein Ansatz, dass man sich als Eltern bildet und eben, auch wenn das jetzt so vieles so schockierend klingt, ja, wenn man es eben, also ich glaube einfach, wenn man das einmal gehört hat, dass das etwas mit einem macht, ne, dass man halt auch sagt, okay, ich kümmere mich jetzt ein bisschen besser so. Und das, das kann eben vieles verändern. Und ja, natürlich, man kann alles screenshotten und weiter verbreiten, aber man darf eben auch nicht vergessen, die Apps, ja, also Instagram oder Snapchat, die haben nach wie vor alles gespeichert. Es ist nicht so, dass wenn das nach 24 Stunden bei Snapchat auch die Server geleert werden, ja. Das darf man nicht vergessen. Und auch bei Instagram ist das nicht so, ja. Da sind alle Daten, alle Fotos, alle Videos, alles, auch wenn ich es archiviere, wenn ich es lösche, es ist da alles noch da.
Genau, das ist ja das Lustige, eine kleine Anekdote nebenbei bei diesen Cum-Ex-Geschäften von den Banken. Die haben das ja gemacht über Snapchat, weil sie dachten, das ist dann alles weg.
Ja.
Und jetzt sind aber leider die ganzen Chatverläufe dort gespeichert. Also manchmal hat es auch sein Gutes.
Ja.
Ich will noch eine Sache hinzufügen, private Erfahrung, die mich total gegruselt hat und wo ich überhaupt nicht das auf der Fahne hatte. Ich habe bei eBay Kleinanzeigen meine hochhackigen Schuhe verkauft, weil ich Plattfüße habe inzwischen und bin dann ganz ekelhaft, weil meine Nummer da gespeichert war, angerufen worden von Leuten, deren Fetisch das offenbar war, hochhackige Schuhe. Also ich finde, das sind manchmal so Dinge, die hat man gar nicht auf der Pfanne. Mhm. Aber da saß dann mein Sohn daneben und hat einen totalen Schock bekommen, ne, als ich so einen Anruf bekommen habe, weil ich es auch gar nicht geschnallt habe, erstmal ehrlich gesagt, was der eigentlich von mir will. Aber das finde ich einfach interessant zu wissen. Ne? Also auch wenn jetzt irgendwie ein 13-jähriges Mädchen auf eBay Kleinanzeigen seine Reiterhose in Größe 34 verkauft, bitte nicht mit Handynummer.
Absolut. Also ich hatte da auch kürzlich einen Fall von einer Leserin, da hat die Tochter einen Nebenjob gesucht und die bekam auch ganz, ganz schlimme Nachrichten mit diversen Angeboten. Also wenn Kinder irgendwie was verkaufen, genau, nicht mit Handynummer und am besten man macht es als Eltern über den Elternaccount und guckt dann da nochmal, was kommt da überhaupt rein und hat das so im Blick.
Genau. Lass uns nochmal kurz zwei, drei andere Apps streifen. Die Sachen sind ja im Grunde immer die gleichen. Mhm. Ganz interessant fand ich, was ja als allererstes kommt, ist WhatsApp. Ich glaube, da kommt fast keiner mehr dran vorbei. Mal gucken, was jetzt passiert, wenn die Werbung schalten. Aber im Moment ist es einfach das Ding, worüber die Kinder kommunizieren.
Ja.
Was empfiehlst du dort für Regeln?
Also ich empfehle im Prinzip, dass man den Kindern sagt, nicht beibringt, sie können es ja, dass man ihnen sagt, so wie du im echten Leben mit Menschen sprichst, so machst du es auch bei WhatsApp. Und das, weil man darf eben nicht vergessen, das geschriebene Wort ist immer anders und kann immer anders interpretiert werden wie das gesprochene Wort, weil es fehlt Gestik, es fehlt Mimik und im Zweifel macht man ja Sätze durch Emojis noch schlimmer, dass man eben das Kind dafür sensibilisiert, so wie du mit jemandem sprechen würdest, schreib auch so, ja, dann würde ich, also beim Klassenchat finde ich es immer schön, wenn die Schule da sich mit in der Verpflichtung fühlt oder wenn man das beim Elternabend mit anregt, dass die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer mit den Kindern Chatregeln vereinbart. Das finde ich eben auch gut. Also das funktioniert einfach in der Klasse am besten, weil da eben alle Kinder vereint sind. Das ist nichts, was man jetzt nur unter Eltern festlegen kann. Also WhatsApp-Klassenregeln finde ich ganz, ganz wichtig. Und natürlich keine Kettenbriefe weiterleiten. Das ist verboten auch bei WhatsApp. Da kann man also im Zweifel droht der Ausschluss der App, weil WhatsApp das nicht genehmigt. Und wenn man einen Kettenbrief bekommt, dass Kinder eben den Eltern Bescheid sagen, dass die sich aber auch auskennen, sagen, ah, okay, es gibt die und die Kettenbriefe. Ich habe auf meinem Blog auch einen Artikel über Kettenbriefe. Da kann man reinlesen, welche populären Kettenbriefe es gibt und nach welchen Mechanismen die funktionieren. Ja, dass Kinder aber eben natürlich auch keine pornografischen Inhalte weiterleiten, keine gewaltverherrlichenden Videos und. Im Prinzip, dass sie es WhatsApp so nutzen, wie sie den persönlichen Umgang mit anderen auch nutzen.
Ja, interessanterweise, glaube ich, ist es für die Eltern auch nochmal wichtig zu wissen. Ich weiß nicht, wie viele kleine nackte Babybilder irgendwie über WhatsApp durch die Welt geschickt werden oder am Strand oder so weiter und so weiter nicht. Und wer sich einmal mit Pädophilie beschäftigt, weiß, die brauchen dafür keine nackten, sich regelnden Kinder, sondern Badeanzug reicht oder, ne, keine Ahnung, am Strand
schöne
reicht.
Schöne Augen, schönes Lächeln, Alltagsbilder, das auch das triggert schon, ja.
Genau, also damit auch als Eltern sehr, sehr vorsichtig sein. Deswegen sage ich, es für alle interessant, die das hören, nicht nur für die Kinder. Ganz interessant fand ich noch, du hast geschrieben, zu Instagram ist es wichtig, oder man kann dort eben auch Wörter sperren bei der Kommentarfunktion. Das wusste ich auch nicht.
Ja. Das kann tatsächlich jeder, also da kann man auch einen Privataccount haben, also der privat gestellt ist. Das geht über die Einstellungen, das hat Instagram schon relativ lange. Die machen ja auch ziemlich viel, die sind da sehr umtriebig, wenn es darum geht, irgendwie so Anti-Mobbing-Maßnahmen festzuzurren. Und das geht, und das würde ich auch bei unbedingt empfehlen, dass man da wirklich so ein paar Hasswörter im Account des Kindes sperrt.
Wir hatten über WhatsApp gesprochen. Ich finde jetzt auch bei Instagram nochmal wichtig. Was ist eigentlich die Altersbegrenzung, eigentlich die gesetzliche bei WhatsApp und Instagram?
Ab 13.
Okay, ist WhatsApp nicht 16 gewesen? Oder bin ich falsch informiert?
Also ich glaube, es war 16, es ist jetzt 13 oder umgekehrt. Letztlich ist es aber auch so, dass es total wischiwaschi, weil das eine ist das, was WhatsApp in den Nutzungsbedingungen macht und das andere ist das, was dann in den App Stores gezeigt wird. Im Prinzip macht WhatsApp das lediglich, um sich zu schützen, aber sie haben in den Nutzungsbedingungen auch stehen, sofern die Eltern zustimmen, ist alles kein Problem. Also
die Realität überholt die Gesetze, man muss es einfach sagen.
Also es ist einfach so, dass und natürlich, wenn alle Kinder in der Klasse WhatsApp nutzen, dann und dein Kind ist 13 oder 12, dann sagst du auch, na gut, dann darfst du halt auch WhatsApp nutzen, weil du willst ja auch nicht, dass dein Kind total ausgeschlossen ist und nichts mitbekommt. Das ist halt auch die Sache, ne? Eben weil es alle nutzen, ich überlege mir auch regelmäßig, boah, mich stresst WhatsApp, ich habe keine Lust mehr darauf, die ganzen Gruppenchats. Aber wenn ich das wirklich mache, dann habe ich keine Kita-Gruppe mehr. Dann,
keine Fahrgemeinschaft.
Richtig, also ich bin dann so außen vor. Ja. Ich kann es mir gar nicht mehr erlauben, ohne
WhatsApp. Wobei es ja auch noch andere Anbieter gibt, muss man immerhin sagen. Ne? Also es gibt Telegram und so weiter. Also man muss jetzt nicht unbedingt WhatsApp
benutzen. Muss man nicht. Nee. Es gibt viele gute Anbieter, nur leider sind da eben zu wenig Leute, zumindest in meinem Umfeld. Ja.
Du hast in deinem Online-Kurs auch viele empfehlenswerte Apps. Einige werden wir in Shownotes auch nennen, aber wer da mehr wissen will, soll gerne einfach auch deinen Online-Kurs machen, weil da sind einfach viele auch jetzt nicht nur schreckliche und ne, nach dem Motto, worauf man über alles aufpassen muss, sondern es gibt ja auch tolle Sachen, muss man auch mal dazu sagen.
Das ist mir halt auch ganz wichtig im Kurs, das nochmal zu sagen und jetzt auch nochmal hier. Es ist nicht alles schlecht, ja, und das ist auch nicht, der Kurs ist auch nicht dafür da zu sagen, um Gottes Willen, Panik, wir müssen das Internet löschen, im Gegenteil. Ja, also ich mache diese Aufklärungsarbeit, damit man weiß, okay, das und das ist wichtig einzustellen. Und ich sage eben auch, was ist eigentlich das Gute am Netz? Also was sind die Vorteile? Wie können, also zum Beispiel kostenloser Zugang zu Bildung. Ja, welche Bildungsangebote für Kinder sind gut? Welche Spiele sind gut? Wo können Kinder auch in Apps kreativ sein? Welche Apps sind nicht per se verwerflich und.
Sag mal eine gute Seite, wo Eltern sich bilden könnten und ein bisschen mehr Einblick noch haben könnten, was empfehlenswerte Seiten sind.
Also ich finde zum Beispiel, was Eltern ja oft beschäftigt, ist, welches Spiel ist gut. Da empfehle ich unbedingt Spieleratgeber NRW, weil es sich da nämlich um pädagogische Empfehlungen für Spiele handelt. Und man kann da Screenshots angucken, man kriegt da schon so ein Gespür für das Spiel. Letztlich muss ich aber sagen, das Selbstausprobieren ist eigentlich das Wichtigste. Also wenn mein Kind sagt, ich will jetzt Fortnite spielen, dann sollte ich mir das vielleicht auch mal selber angucken, um zu sagen, will ich das oder möchte ich das nicht? Ne?
Ja, ehrlich gesagt, wenn ich das mache, will ich immer alles nicht. Aber das kann es ja auch nicht sein. Ich bin echt ein schlechtes Beispiel. Meine Kinder sind schon total genervt. Also die dürfen auch was spielen, aber Fortnite leider noch nicht. Also leider in deren Sinne. Ne?
Das
ist natürlich ein ständiger Kampf sozusagen bei uns. Ja, Leonie, ich danke dir total, dass du dir die Zeit genommen hast, dein umfangreiches Wissen mit uns zu teilen. Ich weiß, du hast richtig Fake-Accounts angelegt und wirklich gründlich und lange recherchiert, deswegen kann ich das hier auch wirklich nur empfehlen. Und ich freue mich, wenn wir nochmal sprechen, ja, über Vorschulkinder und Kleinkinder.
Ich freue mich auch. Vielen Dank, Julia.
Ja, ich danke dir sehr fürs Zuhören. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Wenn ihr weiter Fragen habt, schreibt entweder Leonie oder schreibt uns an podcast@eltern.de. Alle, die das so zahlreich und teilweise sehr, sehr nett machen, vielen Dank hier nochmal an dieser Stelle. Die wissen, ich lese es wirklich selbst und ich antworte auch selbst und auch schnell. Bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg, auch dir. Tschüss, Leonie.
Tschüss.
Audio Now.